So, wir nähern uns zum Ende der Vorlesung. Das merke ich daran, dass ich vorhin beim Weiterschauen im Stoff gemerkt habe, oh, nächste Vorlesung ist die beste, die allerbeste. Ich freue mich schon. Und die danach wird wahrscheinlich auch toll. Da kommt jetzt der Höhepunkt der Vorlesung. Wir arbeiten heute darauf zu. Und jetzt kann ich langsam einschätzen, wie das mit der Zeit hinkommt. Das heißt, dass ich jetzt alle, die das wollen, auffordern kann, mal zu gucken, gab es irgendwo Stellen, wo sie irgendwas gequatscht hat von, da könnte man jetzt noch dies und das und jenes machen, fand ich das interessant, wenn ja, könnte ich also nochmal nachfragen und dann könnte man in der letzten Vorlesung schauen, was für Themen wurden mir da so gesagt, wie immer sagen sie Jean-Luc und dann würde ich da einfach mal gucken, was passt da rein. Ich habe natürlich haufenweise Zeug mitgebracht, das werde ich am Ende der Vorlesung dann sowieso erzählen. Aber erstens kann ich die Stoffauswahl ein bisschen davon abhängig machen, was sie interessiert. Und zweitens kann ich auch noch das eine oder andere zusätzliche raussuchen. Hängt ein bisschen davon ab, wie umfangreich das ist. Also, fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit ganz algebraischen Zahlen. Da haben wir letztes Mal angefangen. Und vielleicht erinnern wir uns noch mal kurz daran, was das war. Wir arbeiten jetzt die ganze Zeit im Körper der komplexen Zahlen. Und ganz algebraisch sein war eine besondere Form des algebraischen Seins. Wer erklärt nochmal, was es war? Wann nennen wir eine komplexe Zahl ganz algebraisch? Ja?
Ja, wenn es ein Polynomium mit Koeffizienten aus z gibt, dem diese Zahl a Nullstelle.
Das brauchen wir noch genauer. Polynom mit Koeffizienten aus z reicht
nicht.
Normiert?
Und nicht
insbesondere nicht das Nullplenum. Ja. Genau, wenn man normiert zuerst sagt, dann passt es. Danke. Okay, wir haben uns letztes Mal eine komische Bedingung angeschaut, wie man sehen kann, dass etwas ganz algebraisch ist und das schlachten wir heute aus. Wir wollen zeigen, dass die Menge der ganz algebraischen Zahlen aus C einen Teilring bildet. Was wir da benutzen, ist das Teilring. Was ist also zu tun? Naja, 0 ist ganz algebraisch. Dann muss man sich überlegen, dass die Differenz von zwei solchen wieder ganz algebraisch ist und das Produkt. Gut. 0 ist ganz algebraisch, denn 0 ist Nullstelle des Polynoms x, das normiert ist und ganzzahlige Koeffizienten. Die Differenz von zwei ganz algebraischen Zahlen. Sagen wir doch mal, wir geben dem Ding mal einen Namen. Sei jetzt. Ja, ich guck mal gerade, wie extensiv ich das brauche. Nein. Seien jetzt, ich mache das mit Wörtern. Denn aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr nachvollziehen kann, habe ich da eine Menge groß x genannt und das ist blöd, wenn man mit Polynomen arbeitet und da ständig ein kleines x drin macht. So, seien jetzt a und b aus c, das ganze algebraisch, machen wir es jetzt anders. Ganz algebraisch und seien dann, dann nehmen wir uns halt Polynome her, seien b und q. Von B's. Und ich schalte nochmal hin, was zu zeigen ist. Das mit der 0 haben wir schon abgefrühstückt. Zu zeigen, A minus B und A mal B sind ganz algebraisch. Und wir zeigen das, indem wir nachweisen, dass A minus B und A mal B diese Bedingung erfüllen aus Lemma 6.2. Das müssen wir irgendwie hinbasteln. Den Grad können wir uns ja mal noch hernehmen. Sagen wir mal K und M. Und dann machen wir uns kurz klar, wie das jetzt aussieht. Fangen wir mal mit P an. P hat Grad K und P von A ist 0. Das Polynom ist normiert, das heißt, wir haben da jetzt so eine Darstellung A hoch K plus irgendwas Ganzzahliges mal A hoch K minus 1 plus bla 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 plus irgendwas Ganzzahliges mal A plus irgendeine ganze Zahl gleich 0. Einverstanden? Gut, merken, denn das brauchen wir gleich. Hier kommt eine komische Menge. Was sie soll, wenn man das im Hinterkopf hat, was wir gerade festgehalten haben. Wir basteln. Einfach als Menge, das heißt, wir bilden diese Produkte elementweise und fassen das alles in einer Menge zusammen. A hoch K minus 1 mal B hoch M minus 1 mal Z, sprich alle ganzzahligen Vielfachen davon als Menge zusammengefasst, plus A hoch K minus 1 mal B hoch M minus 2 mal Z. Jetzt sehen wir, wie der Hase läuft. Dann haben wir es hier einmal mit B. A hoch K minus 1 mal B mal Z plus, ich möchte es auch am Ende einmal ganz ohne Bs haben, A hoch K minus 1 mal Z. Und wir sind noch nicht fertig. Jetzt fängt alles wieder von vorne an, aber mit A hoch K minus 2. Wer ist dagegen, dass ich jetzt schon Blümchen mache? Wer sieht das Schema jetzt noch nicht? Okay. Was habe ich ganz am Ende? Ganz am Ende bin ich bei erstmal bei A gelandet. A mal das ganze Zeug. Dann lasse ich das A auch noch weg, habe also A auf 0. Und laufe nochmal durch die ganzen Potenzen von B. Und dann habe ich ganz am Ende B mal Z. Und wenn ich dann auch noch hier die Potenz B hoch 0 betrachte, habe ich noch einmal mit Z da stehen. Das heißt, all diese Dinger basteln, kann man sich ein bisschen vorstellen wie Linearkombinationen, aber halt über Z, nicht über einen Körper. So. Schreiben wir die mal ein bisschen anders, die Menge. Wie ich das zusammenfassen will. Aha. Ich passe nur immer die Teile zusammen, wo vorne die gleiche Potenz von A steht. Nicht A mal das Zeug, sondern einmal das Zeug. Also ich schreibe A mit 0, dann ist A mit 0 mal das. Gesundheit. Das ist die Menge M, die wir benutzen möchten für Lemma 6-2. Also im Prinzip machen wir alles immer für diese Teile, aber dann funktioniert es auch für die Summe. Das ist die Grundlage für Lemma 6-2. Wir betrachten erstmal A hoch K. Vorhin haben wir uns überlegt, dass die Tatsache, dass man A in so einem Polynom x hoch K plus bla 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 einsetzen kann mit ganzzahligen Koeffizienten, sodass 0 rauskommt, bedeutet, dass man A hoch K schreiben kann als was Ganzzahliges mal A hoch K minus 1 plus was Ganzzahliges. So kann ich A hoch K schreiben. Das heißt, ich bekomme A hoch K dargestellt in dieser Menge M sozusagen. A hoch K mal irgendwas Ganzzahliges, den Beitrag kriege ich hier. Plus das mal irgendwas Ganzzahliges und so weiter. Plus irgendwas Ganzzahliges, hier vorne steht ja eine 1. Das heißt, ich kriege das hier dargestellt. Und jetzt schreibe ich also M mal A für diese Menge M hin. Da die Begründung dafür ist, dass A an der Stelle von T ist,
gleich. Na gut. Ich darf ja immer die Reihenfolge der Faktoren vertauschen, weil es alles immer eine Multiplikation innerhalb von C ist. Was passiert hier beim ersten Teil? Wenn ich das mit A multipliziere, dann habe ich A auf K mal dieses ganze Zeug. Können wir mal machen. A auf K mal das. Plus das nächste A auf K minus 1. Aus dem A0 wird dann A hoch 1. Und gucken wir mal, wo das alles liegt. Der ganze Kram hier hinten bis hier liegt sowieso in der Menge M. Das sehen wir, ohne weiter zu überlegen. Aber da man A hoch K schreiben kann mit Hilfe, also wie ich es gerade erklärt habe, nämlich als etwas daraus plus etwas daraus und so weiter, liegt auch dieser ganze Teil in der Menge M. Das heißt, all das liegt in N. Ähnliche Argumentation, aber diesmal für B. Das heißt, wir müssen sozusagen andersrum drauf gucken. Q von B ist 0, das heißt, ich kann B hoch M schreiben als irgendwas Ganzzahliges mal B hoch M minus 1 und so weiter plus irgendwas Ganzzahliges. Das sind alles Sachen, die ich immer hier sehe. Und deswegen liegt auch m mal b in dieser Menge. Denn wenn ich da überall einfach mit b multipliziere, dann kommt da über dieses b rein. Das kann ich aber immer noch darstellen. Fertig. Ähnlich. Folgt aus. Achso, man kann diese Zusammenfassung so machen oder andersrum, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Und es ist immer für das eine Argument das eine leichter und für das andere. Aber das habe ich jetzt nicht beides hingeschrieben. Ähnlich folgt aus Q von B, das auf M mal B unterlegt. So, jetzt benutzen wir das Argument aus Lemma 6.2 für diese Menge M. Das A und B ganz algebraisch sind, wussten wir schon. Dafür ist das jetzt nicht wesentlich. Aber jetzt geht es um die Differenz und um das Produkt. Was ist denn M mal A minus B? Naja, das ist jetzt wieder eine Menge von haufenweise Zahlen und ich kann das zerlegen. N mal A plus N mal minus B. Bei N mal A weiß ich schon, dass es in M liegt. Was ist damit? Naja, ob das Minuszeichen jetzt hier steht oder ob ich all diese Koeffizienten aus M mit einem Minuszeichen versehe, ist egal. Es sind ja immer ganzzahlige Koeffizienten bekannt. Das heißt, das hier ist das gleiche wie m mal a plus m mal b. Die Vorzeichen werden hier quasi verschluckt. Und das liegt in m, das liegt auch in m. M ist unter Addition abgeschlossen, also liegt auch die Summe in m. Dass m unter Addition abgeschlossen ist, liegt daran, dass all diese ganzen Koeffizienten immer aus z kommen und dann die ganze Addition, also das, was sich verändert, immer in den Koeffizienten aus z aufgefangen wird. Und das Mengen dieser Struktur, das haben wir uns ja sogar angeguckt in Lemma 6.2, dass Mengen dieser Struktur unter Addition abgeschlossen sind. Worauf wollte ich hinaus? Das alles mit dem M, das heißt, mit Lemma 6.2 folgt jetzt, dass A minus B ganz algebraisch ist. Das muss man dann irgendwie mehrfach annehmen. Und hier ist das spektakulär. Bei dem Produkt gleich nicht unbedingt. Beim Produkt hätte man auch ein Polynom basteln können. Aber hier? Man will nicht ein Polynom finden, irgendwie, aus P und Q. Und für die Multiplikation, naja, wenn mal A mal B, dann nutzen wir, dass wir das Assoziativgesetz haben. Das liegt in M mal B, weil ja M mal A in M liegt, also liegt das Ganze in M mal B, das liegt in M. Also ist auch A mal B. Ganz einfach, und dann haben wir alles gezeigt, was wir zeigen wollten, und wo oben steht es, Teilchenkriterium, bla bla bla. Wir zeigen einfach, dass diese beiden Zahlen ganz einfach sind. Wunderbar.
dann können wir jetzt zeigen, und vielleicht haben Sie schon so ein Gefühl gehabt, aufgrund der Beispiele, die man sich erstmal so überlegt. Aber ich finde, dass es nicht ganz offensichtlich ist, wie man das zeigt. Wenn Sie innerhalb von Q nach ganz algebraischen Zahlen suchen, dann finden Sie da nur ganze Zahlen. So, und da gucken wir jetzt mal, was das ist. Das ist ja mal so viel. Die Menge der ganz algebraischen Zahlen in Q ist genau die Menge der ganzen Zahlen. Der ganz algebraischen Zahlen kann man verallgemeinern. Stichwort Ganzheitsringe. Das ist ein schönes Gebiet in der algebraischen Zahlentheorie. Ja, gut, wir gehen halt los. Dein Beweis vielleicht. Beweis sei A aus Q ganz algebraisch. Dann benutzen wir erstmal, wie man Zahlen aus Q schreiben kann. Wir schreiben A wirklich mal als Bruch hin und so, dass C dann in der Teilerfremd sind. Das heißt, wir nehmen C, D aus Z, D ungleich 0 und C und D Teilerfremd in Z. So, dass ich A schreiben kann. Ich benutze nur die Definition eines Quotientenkörpers, mehr mache ich nicht. So, dass A gleich C mal D hoch minus 1 ist. Ja, dann läuft ja auch irgendwo so ein Polynom rum. So ein normiertes Ganzzahliges, wovon dem P eine Nullstelle ist. Da scheint mir das auch noch umgehen, den Koeffizientennamen sein P aus Zx normiert, e gleich 0 und sagen wir mal n aus n, b0 bis bn minus 1 aus z. Und das Polynom soll so aussehen, B0. All das möchte ich haben. Und jetzt stellen wir uns vor, was passiert, wenn wir A einsetzen. Wir wissen einerseits, dass dann 0 rauskommt und andererseits steht dann da sowas wie C hoch M mal D hoch N hoch minus 1 plus Bn minus 1 mal C hoch N minus 1 mal D hoch minus 1 N minus 1 und so weiter. Hier steht B1 mal C mal D hoch minus 1 plus B0. Und wir wollen jetzt diese Inversen von D wegbekommen. Wie bekommen wir die weg? Na, indem wir das ganze Zeug, die ganze Gleichung multiplizieren mit D hoch N. Das heißt, wir machen zwei noch einmal, einsetzen von A und Multiplikation. Multiplikation der Gleichung, die dann rauskommt, mit dem n. Eigentlich was? Naja, p von a gleich 0. 0 mal d hoch n ist immer noch 0. Und jetzt schauen wir, was passiert.
Hier vorne habe ich gerade gesagt, haben wir c hoch n mal d hoch minus 1 hoch n. Zusammen mit dem d hoch n kürzt sich da was weg und bleibt c hoch n übrig. Dann kommt bn minus 1. Das c hoch n minus 1 bleibt dann einfach stehen. Und von d hoch minus 1 hoch n minus 1 bleibt dann ein d übrig, wenn wir mit d hoch n multiplizieren und so weiter. Was haben wir am Ende? b1 mal c mal d hoch n minus 1, würde ich sagen. Denn ein d geht ja weg beim Kürzen und dann haben wir hier noch b0, da ist nichts eingesetzt worden. Fertig. Ach, stimmt, ja, danke. Genau. Wir starten dann auch jetzt drauf. Da stehen überall diese Ds. Ach so, außer hier vorne, das macht aber nichts, wir bringen das auf die andere Seite. Dann steht da minus c hoch n gleich dieses ganze Zeug und da sehen wir überall den Faktor d, das heißt, es ist in z durch d teilbar. Wir sehen hier jetzt nur noch ganze Zahlen. So, und jetzt ist auf einmal dieser ganze Ausdruck hier durch d teilbar, wie gesagt, wir haben hier überall ganze Zahlen stehen. Und deswegen ist dann auch c hoch n durch d teilbar. Wir wollen zeigen, d ist 1 oder minus 1. Wie machen wir das? Indem wir benutzen, dass z ein faktorieller Ring ist. Wenn das nicht 1 oder minus 1 wäre, also keine Einheitsänderung, dann müsste es, achso, das ist ja auch nicht 0, ist ja klar, dann müsste es jetzt einen Primteiler geben. Es sei also angenommen, p sei eine Primzahl in z, die d teilt. Angenommen sei p aus z prim, oder ich sollte, wenn ich jetzt in der Ringtheorie bleibe, irreduzibel sagen. Angenommen sei p aus z irreduzibel und ein Teiler von d. Ja, was ist dann los? Dann ist das ein Teiler von d, d teilt das, also ist p ein Teiler von c hoch n, z ist ein faktorieller Ring, da sind irreduzible Elemente und Primelemente dasselbe. Dieses Primelement hat die Eigenschaft, dass wenn es ein Produkt teilt, dass es dann ein Faktoren teilt, deswegen ist p dann auch ein Teiler von c. Und das ist schade, denn C und D können keinen gemeinsamen Primteiler haben, keinen gemeinsamen irreduziblen Teiler, denn die sind als Teiler von gewählt hier am Anfang. Und da ist ja gerade der Witz, dass die einzigen gemeinsamen Teiler einmal sind. Ja, Widerspruch. Zur Teilbarkeit von C und D. Wir haben ein bisschen Ringtheorie gemacht. Schön, mal wieder, nach langer Zeit. Und warum sind wir jetzt fertig? Naja, wenn D 1 oder minus 1 ist, dann ist doch in Wirklichkeit A schon selbst Ganzzahl. Das wollten wir zeigen. Vorher. Diese ganzen schönen Eigenschaften von ganz algebraischen Elementen, die sind da nicht eingeflossen. Was ist der Zusammenhang zum Rest der Vorlesung? Charakterwerte sind ganz algebraisch. Das ist der Zusammenhang. Das können wir einfach hinschreiben, das folgt aus dem, was wir schon wissen. Ist Lemma, was auch immer, 6,5. Ich schreibe das jetzt wirklich einfach so hin. Charakterwerte sind ganz algebraisch. Ich hätte auch sagen können, seien G eine Gruppe, bla 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 bla, und ein Charakter, dann ist für jedes G aus G, Chi von G, ganz algebraisch, aber ich mache das mal nicht. Thank you.
Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich zu beschweren. Dann schreibe ich noch was anderes hin. Dann will ich mich beschweren. Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich. Ja, wie war das? Wir wissen ja schon was über Charakterwerte. Die liegen ja nicht irgendwo rum in C, sondern, was hatten wir uns schon überlegt? Wo finden wir die? Nehmen wir jetzt doch mal einfach eine Gruppe her und einen Charakter und berechnen dann für ein Gruppenelement G aus G und den Charakter Chi von G. Dann wissen wir was darüber, wo Chi von G liegt. In C. Da haben wir uns was überlegt. Hat was mit der Ordnung von G zu tun? Ah, da war ja was. Na, das und das waren wir.
Dass wir den im m-ten Kreisteilungskörper finden.
Genau. Wenn m die Ordnung des kleinen g ist, dann finden wir diese den Charakterwert im m-ten Kreisteilungskörper über Q. Genau. Das heißt, noch, wir haben es sogar noch genauer gemacht, das sind Summen von Einheitswurzeln. Einheitswurzeln sind ganz algebraisch. So, und jetzt müssen wir uns also nur noch mal klar machen, wie war das mit Summen von ganz algebraischen Zahlen. Dann können wir die ganz algebraischen Zahlen wieder enthalten. Das heißt, auch Summen von Einheitswurzeln sind ganz algebraisch. Und dann haben wir es doch schon alles. Ja, genau, wir müssen uns nur erinnern. Also danke fürs Erinnern. Und eigentlich kann ich da jetzt sagen, Lemma 4,4 und Satz 6,3. Hier stand das mit den Einheitswurzeln und in Satz 6,3 steht das mit der Verträglichkeit mit Summen, also dass wir einen Teil drin haben. Und dann ist es das doch schon. Ja. Schön. Gut, wir brauchen eine Herausforderung. Das war jetzt alles sehr, sehr schön, aber auch sehr elementar. Jetzt stürzen wir uns wieder rein in das Rechnen mit Charakteren und all dieses ganze Zeug, was wir wissen über Klassensummen und Darstellungen und was wir da alles schon so gemacht haben. Lemma 6,6. Wir basteln wieder etwas, was ganz algebraisch ist und was wir dann später benutzen können. Seien diesmal, Generalvoraussetzung irgendwas. Welche möchte ich denn nehmen? Wahrscheinlich die mit dem G. Es gelte irgendeine Voraussetzung. G. Einfach nur damit wir wissen, dass wenn ich die großen Buchstaben G hinschreibe, dass dann damit eine endliche Gruppe gemeint ist. Zumindest das müssen wir wissen. Das reicht auch. Wir nehmen uns einen irgendeinen Charakter her und irgendein Gruppenelement. Und dann rechnen wir aus, dass etwas Komisches, eine komische Zahl, ganz algebraisch ist. Der Beweis ist ein bisschen trickreich und ich sage mal, bevor ich loslege, was der Witz ist oder was die Strategie ist. Zunächst mal, wir hatten diese ganze Theorie mit den Klassensummen und so weiter und das brauchen wir jetzt. Wir brauchen Tricks mit Klassensummen. Vor allem mit diesen Koeffizienten, da hat man sowas überlegt. Diese Lambdas, die angeben, wie oft man ein Element schreiben kann als Produkt von Elementen aus irgendwelchen vorgegebenen konjugierten Klassen und so. Ja, dieses Zeug kommt wieder. Das brauchen wir. Dann brauchen wir Darstellung und ein bisschen rumrechnen mit Darstellung. Und wir reduzieren diese Frage immer weiter. Das heißt, wir machen sowas wie, um zu sehen, dass das ganz algebraisch ist, reicht es, wenn man sieht, dass das und das ganz algebraisch ist. Um das zu sehen, reicht es, wenn man das und das zeigt. Um das zu sehen, reicht es, wenn man das und das zeigt. Und dann am Ende kommt was raus, was wir fast sehen. Das ist der Plan. Aber diese Zwischenschritte sind vielleicht erstmal komisch, wenn man diese Gesamtstrategie nicht im Kopf hat dabei. Das ist der Plan. Und hier kommt noch was. Es reicht nicht, wenn wir anfangen mit einer Darstellung von G, auch wenn dieses ganze Statement ja nur was mit der Gruppe G zu tun hat. Witzigerweise brauchen wir zwischendurch mal Argumente, bei denen es gut ist, wenn wir eine Darstellung einer Algebra haben, mit entsprechenden Verträglichkeiten und Verknüpfungen. Deswegen fangen wir an mit der Darstellung von der Gruppenalgebra CG, mit allem, was dazugehört, mit allen Rechenregeln. Und wir wählen die so, dass die Einschränkung auf G eine irreduzible Darstellung wird, die zu Chi gehört. Das verschafft uns später einen Vorteil. Mal angenommen, wir kommen in die Verlegenheit, sowas machen zu müssen. Was machen wir? Wir fangen mit einer Darstellung von G an, mit einer irreduziblen, und suchen dann nach einer Fortsetzung auf die ganze Gruppenalgebra. Okay, die Einschränkung auf G soll irreduzibel sein. Wir haben eine Darstellung Delta, dann wollen wir noch einen einfachen Modul haben. Der ist dann einfach für die Wirkung auf G, weil ja die Einschränkung irreduzibel ist, aber möglicherweise nicht, muss ich überlegen. Ja, das wird Alpiana, so rum geht's. Wenn es etwas gäbe da drin, was CG invariant ist, dann wäre es insbesondere G invariant. Das heißt, es ist dann tatsächlich einfach auch für die Wirkung von CG. Sei V ein einfacher G-Modul. Zu dem Delta gehört sozusagen, der Delta realisiert oder mit dem Delta realisiert wird. Wir müssen uns gleich nochmal kurz klar machen, was wir da abschließen. Nur mal so für uns zu mitdenken. Wir haben jetzt also einerseits diese Darstellung der ganzen Gruppenalgebra. Jedes Gruppenelement bewirkt dann einen Vektorraum-Endomorphismus. Jedes Element hier draus aus CG bewirkt einen Vektorraum-Endomorphismus auf V. Und diese Abbildung Delta, die jedem Element der Gruppenalgebra diesen Endomorphismus zuweist, ist ein Homomorphismus, ein algebraischer Homomorphismus. So, das müssen wir uns klar machen. Das heißt, dann eine Verträglichkeit mit der Addition der Gruppenalgebra, mit der Skalarmultiplikation und mit der inneren Multiplikation der Gruppenalgebra. Und dann haben wir ja auch noch die Einschränkung auf G. Und die Einschränkung auf G ist ein Gruppenhomomorphismus. Da haben wir Verträglichkeit natürlich mit der Gruppenverknüpfung. Klar, das ist ja dieselbe oder das ist der Ursprung der inneren Multiplikation in der Gruppenalgebra. Aber es wird ja noch besser. Jedes Mal, wenn wir Delta auf ein Gruppenelement anwenden, bekommen wir einen Automorphismus von V. So, das sind alles Dinge, von denen ich mir wünschen würde, dass wir die irgendwie im Hinterkopf behalten. Denn später passieren ein paar Rechnungen, bei denen man nicht versteht, warum sie funktionieren, wenn man nur an die Gruppe denkt. Wir müssen die Gruppenalgebra im Hinterkopf behalten. Es geht weiter. Erster Schritt auf dem Weg zu, wir reduzieren, was wir zeigen wollen. Sei A ein Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra. Dieses Element A wird uns jetzt eine ganze Weile begleiten. Und wer nicht wische, überlegen wir mal. Das Zentrum ist eine Teilalgebra, die ist selber kommutativ, aber noch mehr. Die Elemente daraus kommutieren bezüglich der algebraischen Multiplikation mit allem anderen. Dann haben wir uns klar gemacht, wir finden eine schöne Basis für dieses Zentrum als Vektorraum, nämlich diese Klassensummen. Also da bitte nochmal kurz rekapitulieren, was haben wir da alles so? Denn das wird gleich alles gebraucht. Thank you.
uns erinnert, Delta ist ein algebrischer Homomorphismus von CG in die Endomorphismenalgebra V. A wird mit Delta jetzt also abgebildet auf irgendeinen Endomorphismus von V. Gut. Wir werden gleich sehen, dass diese Eigenschaft hier dazu führt, dass A mit den ganzen anderen Endomorphismen, die bewegt werden, kommutiert. Gut, das ist einfach eine Rechenregel, die wir da anwenden. Für jedes B aus der Gruppenalgebra ist dann, wenn wir das A so wählen, wie es da oben steht, die von A bewirkte Abbildung hintereinander ausgeführt mit der von B bewirkten Abbildung dasselbe wie, jetzt benutze ich das Delta sich mit, also dass die Hintereinanderausführung von Abbildung und die Anwendung der Darstellung sich vertragen. Das ist dasselbe wie Delta von A Kringel geht. Multiplikation in der Gruppenalgebra verträgt sich mit der Darstellung. Hier brauchen wir, dass die Algebra im Hintergrund ist. A kommt aus dem Zentrum, das heißt, ich darf das vertauschen. Und jetzt kommt das Ganze andersrum. Das heißt also, der von A bewirkte Endomorphismus kommutiert mit den ganzen anderen Endomorphismen. Und jetzt kann ich das anders interpretieren. Das heißt, die von A bewirkte, die Wirkung, die A auf dem Modul V hat, A wirkt irgendwie auf dem Modul V und das ist jetzt vertauschbar mit der Wirkung, die die ganzen Bs haben. Jetzt kann ich das anders interpretieren. Ich kann sagen, das heißt, A bewirkt einen Homomorphismus von V als CG-Modul. Denn es ist ja vertauschbar mit der Wirkung der ganzen Leute als CG. Ha, das ist gut, denn V ist einfach. Wir wissen was über diese Homomorphismen. Ja, sehr schön. Dieser Homomorphismenraum hier, der ist eindimensional. Das ist Lemma 2.5b, was wir da ständig benutzen. Der C ist algebraisch abgeschlossen. Wir haben hier so eine schöne Algebra und V ist einfach. Dann wissen wir, dieser Homomorphismenraum ist eindimensional. Da haben wir einfach nur skalare Vielfache der Identität. Das heißt, Delta von A muss ein skalares Vielfaches der Identität bewirken. Der Skalar kommt aus C. Und dann nennen wir den μ A, weil A. Lemma, was habe ich gesagt? 2,5b oder so? Ja, mit Lemma 2,5b. A, und dieses μ A halten wir fest, das ist wichtig, sei μ A aus C so, dass Delta A wirkt wie μ A, wie μ, μ A, wie μ A mal die identische Abbildung auf V. Stimmt das? Das. Delta das ist jetzt schwierig, in Worte zu fassen. Da Delta ein algebraischer Homomorphismus ist und wir nichts weiter gebraucht haben, außer Eigenschaften von V, um dieses μ A zu bekommen, könnte man sagen, das Finden dieses μ A für so ein A aus dem Zentrum der Gruppenalgebra verträgt sich mit den algebraischen Verknüpfungen. Das brauchen wir gleich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das denn vorhin schreiben soll. Vielleicht. Das ist ja eindeutig. Dieses μ A ist eindeutig bestimmt in dem Moment, wo man A hat. Die Beziehung A. Man könnte eine Abbildung daraus machen.
Vielleicht so.
Ja, genau. Ja. Abbildung von jedem A aus dem Zentrum der Gruppenalgebra auf diese Weise
Logarithmus, denn ich kann C als Algebra über sich selbst betrachten. Das ist, glaube ich, die beste, die schönste Art, das zu sagen, was ich gerade. Und das liegt daran, dass Delta ein Algebra-Logarithmus ist. Wir benutzen ja nur das Delta für diesen ganzen Zauber. Jetzt kommen Matrizen. Wir haben ja noch nicht alles in die Waagschale geworfen, was wir so kennen. Jetzt kommt eine geordnete C-Basis von V und wir machen Matrizenzeit, denn es fing ja alles an mit einem Charakter, also mit der Spur irgendeiner Matrix. Gut. Jetzt sei gut. Wir geben als B1 bis Bn. Ist B eine gute Bezeichnung? Ja, ich glaube, B tut gerade kein weh. Eine geordnete C-Basis von V. Habe ich die Dimension schon irgendwo geschrieben? Nee, ne? Ist nicht so gut. Das heißt, die C-Dimension von V soll jetzt mal n heißen. Stimmt, wäre ich vorhin nicht eingestellt. Und dann. Die Vektoren auch gar nicht, ich bin mir nicht sicher. Besser, ich habe sie. Ich möchte das, was wir gerade gemacht haben, jetzt nicht mehr für ein beliebiges Element des Zentrums benutzen, sondern für eine Klassensumme. Klassensumme liegen im Zentrum. Jetzt sei das. Und A sozusagen neu, etwas spezieller gewählt als Klassensumme. Und wir nehmen die von H. Irgendwo da oben steht ein Element H aus G. Das sollten wir jetzt nutzen. A Klassensumme von H. Und wir erinnern uns, wir dürfen alles, was wir vorher gemacht haben, nutzen, denn das liegt im Zentrum der Gruppenalgebra. Jetzt kommt die erste Reduktion. Ziel ist, sich zu überlegen, dass es reicht, wenn μ a ganz algebraisch ist. Dafür brauchen wir jetzt eine Beziehung von μ a zu dem Kram hier. Was kommt jetzt? Ich benutze. Ja. Hier ist es. Von Chi mal μ a ist dasselbe wie, naja, Grad des Charakters und Grad der Darstellung sind dasselbe. Grad der Darstellung ist die Dimension des dazugehörigen Vektorraums. Das ist also die Dimension von V und die habe ich gerade n genannt. Und was ich da verwende, ist Lemma 3,9b. Da steht das. Grad des Charakters und Grad der Darstellung sind dasselbe. So, dann habe ich jetzt also die Dimension von V, das war L, da steht's, mal μ a, so weit, so gut. Das ist genau das, was ich als Ergebnis bekäme, wenn ich Folgendes ausrechnete. μ a mal die identische Abbildung von V. Abbildungsmatrix dazu, für irgendeine geordnete Basis, Hauptsache es ist zweimal dieselbe. Denn was kriege ich dann? Ich kriege eine Diagonalmatrix, wo auf der Diagonale immer nur μ a steht, außerhalb davon 0. Die Dimension ist n, das heißt, ich summe mir dann n mal μ a auf, wenn ich die Spur davon berechne. Das ist also die Spur von der Abbildungsmatrix von μ a mal identische Abbildung auf V für A, da steht sie, wunderschön, unsere geordnete Basis wie gut. Jetzt möchte ich benutzen, dass. Ah, nein, wir machen noch weiter. Moment. Da oben, da. Delta von A ist genau das. Μ a mal identische Abbildung von V. Das heißt, jetzt schreibe ich da rein Delta von A. Da
Dann kommt der nächste Schritt. Der Abbildungsmatrix für Delta von A für diese Basis. Und jetzt kommt Magie. Bestimmt fehlt irgendwo Klammern, oder? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt kommt Magie. A ist eine Klassensumme, ist also eine Summe von konjugierten, sogar aller konjugierten von H in unserer Gruppenalgebra. Delta ist eine Darstellung, verträgt sich mit diesen Verknüpfungen. Das heißt, ich darf jetzt hier statt Delta von A schreiben, Summe über all diese Konjugierten von H und dann immer die Deltas davon. Da benutzen wir jetzt, dass Delta eben nicht nur bei der Gruppe startet, sondern in der Gruppenalgebra. So, da haben wir jetzt die Abbildungs... Summe und Bilden der Abbildungsmatrix verträgt sich wegen ICE-Verbindung und Spurenbildung und Summenbildung von Matrizen verträgt sich auch. Die Summe kommt ganz nach außen. Machen wir das alles auf einmal. Summe. Über alles aus der konjugierten Klasse von H. Also sowas wie vielleicht Y aus H und G. Und dann Spur der Abbildungsmatrix für Delta von Y, denke ich. Und hier geht massiv ganz viel Zeug ein. Zum Beispiel, dass Delta ein Ergebnis ist. Und die Verträglichkeit der Spur und bla bla bla, dieses ganze Zeug, da geht ganz viel ein. Ja, schön. Vergessen wir mal kurz die Summe. Spur einer Abbildungsmatrix für Delta ist nichts anderes als Charakterwert für das Element, das da behandelt wird. Denn der Charakter gehört ja zu Delta. Und das, was man macht, ist ja, man nimmt eine Abbildungsmatrix und berechnet die Spur, um den Charakterwert zu finden. Hier steht also die Summe über dieses Zeug, über chi von y. Aber jetzt summieren wir über ganz viel Zeug, das konjugiert ist und Charakterwerte auf konjugierten Klassen sind konstant. Es reicht also, wenn wir einen ausrechnen und dann multiplizieren mit der Länge der konjugierten Klasse. Das ist jetzt chi von y mal die Länge der Klasse und das ist die Länge der Klasse h. Habe ich was vergessen? Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Und das ist ein Zusammenhang zu dem, was wir zeigen wollen. Denn chi von y ist dasselbe wie chi von h. Wenn ich darf, schreibe ich da gleich von A hin, damit es noch klarer ist. H und Y sind konjugiert, das heißt, ich darf das machen. Und jetzt steht hier Chi von H mal Länge der konjugierten Klasse, das ist das. Dann haben wir noch diesen Kandidaten hier. Ah, Moment, der steht hier. Okay, auf die andere Seite heißt, das, wovon wir zeigen wollen, dass es ganz algebraisch ist, ist in Wirklichkeit einfach dieses μ A. Jetzt zeigen wir also μ A ist ganz algebraisch. Das heißt, wir zeigen jetzt μ A ist ganz algebraisch. Super. Wir wissen noch nicht, warum das besser ist, aber. Oh, wir haben sogar noch ganz viel Zeit, das ist toll. Ich mag diese Stelle, das ist irgendwie magisch, was da passiert. So, dann gucken wir gleich mal weiter. Was haben wir denn an Werkzeugen? Wir haben diese Idee mit so einer Menge M, die bei Multiplikation von rechts wieder in sich selbst drin landet. Das könnte was sein. Und was wir auch noch haben, ist, dass die Klassensummen eine Basis bilden für das Zentrum der Gruppenalgebra. Das sind so Dinge, die wir jetzt noch in die Waagschale werfen können. Gut, zuerst wollen wir eine Menge M basteln. Idee, Lemmasatz 2. Gesucht ist also eine Menge M, mit der wir das machen können. Und dafür schnappen wir uns mal Vertreter der konjugierten Klassen von G. Ach so, wie genauso viele wie es genauso viele wie es irreduzible Charaktere gibt. Ich glaube aber, ich habe da noch nichts bezeichnet. Ich nehme mal ein L, L, N ist vielleicht nicht so gut. Vielleicht ein kleines K. Ich brauche irgendwas, was mich stört. Und N ist schon weg. Sein K ist M. Und X1 bis XK aus G Vertreter für die. Und ich schreibe jetzt nicht nochmal hin für die paarweise verschiedenen, aber gemeint ist jetzt, dass ich keine konjugierten Klasse doppelt belege. Für die konjugierten Klassen von G. Jetzt kann ich für jedes dieser, also die leben ja auch in der Gruppe, nein. Generell, wenn ich anfange mit einem Gruppenelement, dann kann ich mir dazu die Klassennummer hernehmen. Das mache ich jetzt für alle diese Vertreter. Und dann bekomme ich immer ein Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra. Und die Bezeichnung dafür richtet sich nach der konjugierten Klasse, mit der ich angefangen habe. Für jedes I aus der Menge 1 bis K sei μi eine Abkürzung für die Klassensumme von xi. Und die Idee für den Ersatz 2 ist jetzt folgende Menge. Wir nehmen diese μ, das sind irgendwelche komplexen Zahlen. Nee. Nein, ach Quatsch, es sind nicht die Klassensummen, es sind die Mühs zu den Klassensummen. Es müssen ja komplexe Zahlen sein. Entschuldigung, ich habe vergessen, Mühen zu schreiben. Wir machen mit diesen Klassensummen das, was wir ganz am Anfang mit A gemacht haben. Wir kriegen auf die Art und Weise komplexe Zahlen und die will ich bezeichnen mit μi, aber dann fehlt hier das μ. Entschuldigung, das ist die komplexe Zahl. μ, Klassennummer von xi, wobei das Bilden dieses μ so funktioniert wie ganz am Anfang mit A. Das ist hier oben. Ich habe da ja extra irgendwas mit Abbildung geschrieben. Ja, das geht, das kann ich tatsächlich. Ah, super. Ich kann das so benutzen, weil ja diese Dinger, diese Klassennummer im Zentrum liegen, das heißt, ich darf das auch wirklich genauso anwenden. Das sind komplexe Zahlen. Jetzt funktioniert das, was ich machen möchte. Ich möchte m definieren. Als μ1 mal z und so weiter, μ, bis wo gehe ich? μk mal z, das ist jetzt eine Menge, die diesen Anforderungen entspricht, aus dem Lemma 6.2. Und um zu zeigen, dass, was möchte ich zeigen? Ich möchte zeigen, m mal μa ist wieder eine Teilmenge von n. Dafür genügt es zu zeigen, dass ein solcher Bestandteil mal μ a wieder da drin liegt. Das heißt, wir machen das. Sei jetzt j aus der Menge 1 bis k. Dann reicht es zu zeigen, dass μ j mal z mal μ a eine Teilmenge von m. Wir zeigen sogar noch weniger. Wir zeigen einfach nur μ j mal μ a. Wir machen also ganz wenig. Das ist jetzt wirklich wenig, was da noch passiert. Schauen wir uns doch zunächst mal μ j mal μ a an. Was ist denn da überhaupt los? Das sind komplexe Zahlen. Die Klassensummen, von denen die herkommen, liegen im Zentrum der Gruppenalgebra. Das werden wir gleich brauchen und dann noch was. Wie war das? Wie haben wir die Mythen nochmal gebildet? Wir haben mit der Darstellung angefangen, haben gesehen, dass das Element dann etwas bewirkt, was ein skalares Vielfaches der Identität ist, und diesem Skalaren wird zugewiesen. Und da Delta ein AG von Homomorphismus ist, war dann dieses μ mit den Verknüpfungen innerhalb der Algebra verträglich. Das würde aber ja bedeuten, dass μ von einer Klassensumme mal μ von einer Klassensumme dasselbe ist wie μ vom Produkt dieser beiden Klassensummen. Denn da passiert ja eine Multiplikation der Algebra und damit ist dieses μ-Bilden verträglich. Okay, das sollten wir irgendwie festhalten. Was war nochmal a? A war die Klassensumme. Ich drösel das einmal auf. Es ist μj mal μa, nichts anderes als μ von der Klassensumme zu xj mal μ von der Klassensumme zu a. Daher kam ja das kleine a. Gleich, und jetzt kommt das μ verträgliches mit diesen Algebrenverknüpfungen. Ich schreibe mal nicht nur, ich schreibe Gutartigkeit von μ. Ich schreibe das. Ich schreibe, μ ist gutartig. μ benimmt sich anständig. μ ist gutartig. Deswegen ist das gleiche wie μ von dem Produkt der Klassensummen und das Produkt von zwei Elementen im Zentrum der Gruppenalgebra, die wieder im Zentrum der Gruppenalgebra. Klassensumme von xj mal, ich nehme mal die Algebra-Multiplikation hier, Klassensumme von a. Die Klassensummen sind eine Basis davon, das heißt, ich kann dieses Ding darstellen als Linearkombination in den Klassensummen für diese konjugierten Klassen. Gut. Streng genommen haben wir da erstmal irgendwelche Koeffizienten aus C. Wir wissen aber mehr. Denn wir haben uns diese Koeffizienten schon heute mal näher angeguckt. Und wenn man da bei den konjugierten Klassen ist, dann ist der Koeffizient, den so eine Klassensumme hat, in dieser Darstellung dadurch bestimmt, wie viele Möglichkeiten es gibt, ein Element aus der Gruppe als Produkt von Elementen aus diesen konjugierten Klassen, die dazugehören, zu schreiben. Und das heißt, es sind immer ganze Zahlen. Es ist immer die Anzahl der Möglichkeiten für irgendwas. Das haben wir zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben das wahrscheinlich nur kurz gestreift und nur mit der Notation, im Beweis von Satz 4.10, kann ich mich erinnern, kam das vor. Da kamen diese Lambdas vor, da hatten wir so eine Bezeichnung dafür. Lambda von x, g, h war irgendwas und das war dann die Anzahl der Möglichkeiten, das darzustellen. Jetzt brauchen wir da Bezeichnung. Seien und erstmal brauche ich die Existenz. Aus C so. Das gilt, naja, Klassensumme von xj mal Klassensumme von h. Gleich, und dann eben die Linearkombination, die man erwartet. Lambda 1 mal Klassensumme von 1 und so weiter. Und dann schreibe ich jetzt einfach mal hin, wir wissen, siehe Idee im Beweis oder Argument im Beweis von Satz 4.10. Das Lambda 1 bis Lambda k, Entschuldigung, muss ich sagen, sogar ganzzahlig sind. Sogar natürliche Zahlen über 0. Ist noch besser. Lambda 1 bis k aus 0.
nochmal in einem Beispiel aufdröseln, damit die, die wollen, sich noch einen genaueren Kommentar mit dazu schreiben können. Mir hat es geholfen, mir das nochmal klar zu machen. Lambda 1 zum Beispiel, ich nehme jetzt mal nur einen solchen Koeffizienten. Lambda 1 ist die Anzahl der Möglichkeiten, wie man das Gruppenelement x1 schreiben kann, als Produkt von etwas aus der konjugierten Klasse von xj und etwas aus der konjugierten Klasse von h. Und genauso Lambda 2 und so weiter bis Lambda k. Okay. Gehen wir einen Schritt zurück. Dieses Produkt, das da unten, kann ich ersetzen durch das. Was passiert hier? Skalarmultiplikation, Addition. Die Bildung von μ ist mit all diesem ganzen Kram vertauschbar. Das heißt, oder verträglich besser gesagt. Das heißt, jetzt folgt μj mal μa gleich nach diesen ganzen Umformungen. μ bezüglich diesem ganzen Zeug, aber ich darf es dann ja auseinanderziehen. Und dann habe ich hier, ich darf ja auch das Skalarmultiplikator rausziehen. Lambda 1 mal μ von der Klassensumme Ks x1 plus weiter Lambda k mal μ zu der Klassensumme Ks xk. Was habe ich gemacht? μ von diesem ganzen Zeug, dann habe ich die Verträglichkeit mit der Summe benutzt und habe dann noch die Skalarmultiplikation. Und all diese μs, die da stehen, ergeben Sinn, weil das immer alles Zentrumselemente sind. Mhm. Ah, Moment. μ von der Klassensumme von irgendwas war genau unter dem i. Das heißt, ich stehe jetzt Lambda 1 und 1 und so weiter bis Lambda k mal μ k. Warum ist das gut? Na, weil die Lambdas ganzzahlig sind und die μs, genau die μs sind aus der Menge m. Und das heißt, dass das hier steht, liegt als Kern m. Ach so, dann sind wir fertig. Dann haben wir gezeigt, dass dieses Produkt in m liegt. Daraus folgt, dass die Menge des Teilmenge von m ist. Daraus folgt, weil wir das ja für alle j gemacht haben, dass wenn man die Menge m mit μa multipliziert, man wieder ein m landet. Und jetzt kommt Lemma 6.2 und sagt, das Ding ist ganz algebraisch. Einmal durchatmen. Und wir beschließen schon Kapitel 6. Wir beschließen das. Das ist eines der Hauptresultate, die wir haben wollten. Oder vielleicht sogar das Wichtigste. Das und die Tatsache, dass die ganz algebraischen Elemente in Q ganze Zahlen sind. Das kommt später alles nochmal wieder an Stellen, wo man es vielleicht nicht erwartet. In der nächsten Folge. Deswegen freue ich mich auch. Und die nächste Vorlesung ist die mit dem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, mit der Preview oder mit dem Pointer oder mit dem Crossover zur Gruppentheorie-Vorlesung im Sommersemester. Denn womit wir dann anfangen können nach diesem Kapitel ist, wir können dann Gruppentheorie machen und gruppentheoretische Dinge tun mit Hilfe von Charakteren. Bisher haben wir ja eigentlich die Gruppe nicht wirklich benutzt, die war halt da. Okay, Endspurt in Kapitel 6, Lemma 7. Achso, es sei denn, es gibt zu diesem langen Beweis, den wir gerade hatten, noch Fragen. Wer möchte dazu noch irgendwas fragen? Gut, ansonsten sagen Sie schon Glück. Voraussetzung G. Und es sei Chi, ein Charakter von G. Und wir wollen auch gleiche Darstellungen dazu nehmen. sagen. Die eine zeige ich und bei der anderen sage ich nur so ein bisschen was dazu und mache einen Kommentar. Und wenn das gewünscht wird, wäre das zum Beispiel was. Da könnte ich nochmal gucken, wie genau ging denn das und könnte das am Ende der Vorlesung noch ein bisschen genauer erklären. Aussage A. Der Kern von Delta ist ja ein Normalteiler von G. Delta ist ein Homomorphismus, Kerne von Homomorphismen sind Normalteiler. Da kann ich mir die Faktorgruppe angucken und jetzt schaue ich mir Elemente dieser Faktorgruppe an. Also solche Nebenklassen, Kern von Delta mal Gruppenelement. Und wir wollen wissen, wann liegt sowas im Zentrum der Faktorgruppe G modulo Kern von Delta. Na, hier ist ein Kriterium, wann das erfüllt ist. Wenn nämlich G die Eigenschaft hat, dass betragsmäßig der Charakterwert derselbe ist wie der Grad, wenn das so ist, dann liegt die von G repräsentierte Nebenklasse im Zentrum dieser Frage. Über eine Umkehrung davon wissen wir momentan noch nichts. Jetzt betrachten wir den Fall, dass hier irreduzibel ist. Ein großes Element und jetzt wollen wir noch eine Zusatzvoraussetzung haben. Die Länge der konjugierten Klasse von H soll teilerfremd sein zum Grad von Chi. Sein, dass der Charakterwert von H einfach 0 ist. Ja, das läuft dann gleich so. Ich zeige A. Dann kann man A benutzen im Teil B, also wenn das ja erfüllt ist, dann wissen wir Bescheid. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann muss man halt noch ein bisschen mehr rumrechnen. Und da geht dann Galois-Theorie rein. Da wir viele Galois-Theorie gehört haben, ist es also wirklich was, was ich dann ganz gut am Ende noch ein bisschen genauer erklären könnte. Aber für den Moment würde ich da an der Stelle nur sagen, welche Methoden. Ja.
Nehmen wir uns ein Modul hier. C-Vektorraum. C-Vektorraum. Auf dem G. Via Delta. Wir arbeiten über C, C ist allgemein abgeschlossen, immer Charakteristik 0, jetzt V hält einfach, das wissen wir eigentlich schon vom Anfang, ich habe hier stehen Satz 2, 7. Und was noch? Wenn wir uns jetzt ein einzelnes Gruppenelement hernehmen, dann erzeugt das ja eine Untergruppe von G, diese Untergruppe wirkt auch Vermöge Delta, Da kriegen wir dann also eine zyklische, also die von GL sagt, die Untergruppe ist zyklisch. Das wird dann zu einer zyklischen Untergruppe der GLV. Und jetzt guckt man einfach, was für einfache Modulen gibt es innerhalb von V für diese zyklische Untergruppe. Direkte Zerlegung in einfachen Modulen. Das heißt, es ist interessant, sich jetzt die einfach mal anzugucken. Wir machen es aber nicht für die ganze Gruppe G, sondern für die Untergruppe, die von so einem kleinen Element G auf G erzeugt wird. Das heißt, G ist G. Und wir betrachten oder wir überlegen, was wissen wir über einfache Teilmodulen von V bezüglich der von G erzeugten Untergruppe. Ja, was ist da los? Die von G erzeugte Untergruppe ist zyklisch, insbesondere arisch. Was für Dimensionen können dann einfache Modulen haben? Das haben wir uns überlegt. Ist es bei arischen Gruppen, ja?
Jede konjugierte Klasse ist einelementig.
Das heißt?
Wenn wir ein einfaches Modul haben, ist.
Das heißt also.
Ist ja der.
Ja, rede erstmal weiter.
Die Dimension des. Des Moduls auf den. Irreduzierte Wirkung ist 1.
Richtig. Da fehlt jetzt ein Zwischenschritt, den ich nochmal mache, für die, die es jetzt nicht sofort gesehen haben, aber danke, das ist genau der Hinweis. Die Gruppe ist arisch, alle konjugierten Klassen sind einelementig, dementsprechend gibt es dann genauso viele irreduzible Charaktere, wie wir Gruppenelemente haben. Und um aus so vielen Charaktergraden, die auch noch quadriert werden, die Gruppenordnung zu basteln, das sind ja die Formeln, die wir haben, müssen jetzt all diese Grade 1 sein, das heißt, all diese einfachen Modelle müssen eindimensional sein. Danke. Heißt also, all diese einfachen Teilmodule für die von dir erzeugte Untergruppe sind eindimensional. Ja, was heißt das? Das heißt, diese Gruppe wirkt als skalares Vielfaches der Identität. Und dann kriegen wir als, wenn wir uns das wieder als Matrix vorstellen, kriegen wir dann so eine Diagonalmatrix. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt als Begründung also hinschreiben soll. Vielleicht nehme ich einfach nur Lemma 4,6. Das heißt, ja, wenn wir wieder in die Sprache in die Analysma gehen, dann ist Delta von G diagonalisierbar. Nicht wahr? Wir können doch jetzt das V. V ist halb einfach. Wir zerlegen das jetzt in einfache, die sind alle eindimensional. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Abbildungsmatrix vorstellen, dann hat die lauter Blöcke der große 1. Delta von G ist diagonalisierbar. Und wie benutzen wir das? Naja, ach so, der Charakterwert ist jetzt wieder die Summe der Eigenwerte, das sind Einheitswurzeln. Die Einheitswurzeln oder woher die kommen, aus welchem Kreisteilungskörper, können wir an der Ordnung von G ablesen. Das haben wir alles schon mal gesehen. Hier von G. So ähnliche Argumente haben wir gemacht, als wir gezeigt haben, dass das Charakterwerte Summen von Einheitswurzeln sind. Hier von G ist eine Summe. Ordnung von G der Einheitswurzeln. Naja, dann können wir doch mal das ein bisschen expliziter hinschreiben. Sein n, die Dimension von V über C. Und dann nehmen wir, ach so, warum brauche ich die Dimension? Na, weil ich wissen möchte, wie viele Summanden ich brauche. Und wenn wir uns nochmal klar machen, wie die Matrix aussieht, wir haben jetzt eine Diagonalmatrix.
die Spurrechnung der Auslandsinvalidierung die Diagonalelemente aufsummieren und da kommt dann genau der Charakterwertchen von G raus. Und wie viele Werte wir da aufsummieren, hängt davon ab, was die Dimension des Vektorraums ist. Das heißt, so kriegen wir die Anzahl der Einheitswurzeln, die wir brauchen, um diese Summe hinzuschreiben. Nennen wir die mal Epsilon 1 bis Epsilon n C ordnen fundierte Einheitswurzeln so, dass hier von G so ist. Niemand sagt, dass die paarweise verschieden sein müssen oder so. Nach dem ganzen Vorgeplänkel benutzen wir mal, was wir voraussetzen über die Elemente G aus der Menge, die da steht. Falls nämlich der Betrag von G das gleiche ist wie der Grad der Darstellung, falls der Betrag von Chi von G das gleiche ist wie der Grad der Darstellung, und was ist der Grad der Charakter? Das ist der Grad der Darstellung. Der Vektorraum, über den wir gerade arbeiten, hat Dimension n, das heißt, das ist n. Ja, was ist dann los? Überlegen wir mal kurz. Jetzt ist der Betrag dieser Summe n. Und es sind n-Stück. Und das sind Einheitswurzeln. Wenn wir von unserem letzten auch mal das Bild haben mit dem Einheitskreis, und uns vorstellen, wie die Einheitswurzeln da so rumliegen können, dann sehen wir, in dem Moment, wo eine davon nicht 1 ist, sondern etwas anderes, kürzt sich beim Aufsummieren hier irgendwas weg, was am Ende den Betrag zu klein macht. Dann kommen wir nicht mehr auf Betrag n. Die einzige Möglichkeit, wie man Betrag n hinkriegen kann, ist, dass all diese Einheitswurzeln 1 sind. In dem Moment, wo eine andere dabei ist, klappt es nicht. Nein, Entschuldigung, nicht 1, sie müssen alle gleich sein, verzeihen. Sie müssen nicht alle 1 sein, ich habe gerade überlegt, alle minus 1 geht auch. Aber tatsächlich glaube ich, dass es sogar dann geht, wenn die alle einfach nur gleich sind, ist es egal, welches ist, denn dann summieren sich ja immer die Beträge 1 so auf. Okay, das heißt, wir können immer. Soll ich mal runter oder geschickt? 1 und minus 1 ist klar. So was, ja, gut, minus 1 ist auch klar. Nee, es geht immer. Aber Hauptsache, sie sind gleich, denn in dem Moment, wo 2 dabei sind, die nicht gleich sind, habe ich dann, dann liegen die so, dass sich beim Betrag irgendwas verkleinert. Ich schreibe mal, siehe Einheitskreis. Weil man zwar am besten sehen kann, oder ich jedenfalls. Ich habe mir tatsächlich so ein Bild gemalt und habe einmal überlegt, was passiert, wenn ich da zwei verschiedene habe mit dem Betrag. Siehe Einheitskreis. Dann müssen die alle gleich sein. Was heißt das jetzt? Wenn wir überlegen, woher die Epsilon kamen, das waren ja die Einträge auf der Diagonal. Das heißt, unsere Abbildung ist nicht nur diagonalisierbar, sie ist in Wirklichkeit das Epsilon, was auch immer, Vielfache der identischen Abbildung. Nun ist also Delta von G nichts anderes als Epsilon 1. Die sind alle gleich, egal welches. Ich nehme nochmal die identische Abbildung. V. Ja, wenn wir jetzt in Matrizen denken, dann sehen wir, dass das im Zentrum dieser Matrizengruppe liegt. Wir können auch in Abbildung denken, nicht zentrale, sondern wie heißt das Wort? Skalare. Skalare Vielfache der identischen Abbildung sind mit allen anderen Morphismen vertauschbar. Deswegen liegt das im Zentrum vom Bild. Wir haben jetzt angefangen in der Gruppe, mit Delta gehen wir aber rüber in die Automorphismengruppe von V, das heißt, wir liegen hier im Zentrum der GLV. Aber was ist denn los? Der Homomorphiesatz sagt, dass G modulo Kern von Delta isomorph ist zu einer Untergruppe der GLV. All diese Leute liegen im Bild und die G, die so beschaffen sind, wie wir das gesagt haben, landen hier im Zentrum. Da wir einen Isomorphismus haben, müssen dann die Urbilder im Zentrum des Urbilds liegen. Und das heißt, diese Gs repräsentieren Elemente
im Zentrum der Fraktalbegegnung Lucan von Delta. Das ist jetzt der Homomorphismus. Einfach der Homomorphismus der Gruppen angewandt auf Delta von B in die BLV. Wie war das immer? Startgruppe, Modul und den Kern ist isomorph zum Bild, also zu einer Untergruppe der Zielgruppe. Und das zusammen mit dem, was wir gerade gezeigt haben, bringt dann die Aussage. Okay, das war A. E habe ich schon kurz kommentiert. Man kann ganz klar was anwenden in dem einen Fall, also wenn die Teile schwarzen jetzt sind, die von H der Grad ist, dann wendet man an, was man oben hat, und wenn nicht, dann muss man etwas anderes machen.
Ja.
Super. Besser kommt die 6. Wir haben noch Zeit. Ich würde gerne so einen Einstieg in Kapitel 7 machen nach dem Motto, das ist jetzt die neue Sphäre, in die wir gehen, das ist die Art von Mathematik, auf die wir uns jetzt einstellen wollen. Auf einmal ist es nicht mehr nur noch rumrechnen mit Klassensummen und Zeug, sondern auf einmal sind da wieder Gruppen und Gruppenelemente und Eigenschaften von Gruppen. Und damit wir uns damit schon mal anfreunden, würde ich mir noch 5 oder 10 Minuten nehmen und schon mal den Beginn von Kapitel 7 machen. Wirklich nur den Einstieg, aber einfach nur, um schon mal die Saat zu säen für nächste Woche. Der Titel, ich muss da mal mehr einen kreativeren Titel überlegen. Momentan heißt Kapitel 7 einfach nur Gruppentheorie und Charaktere, und das ist eigentlich doof. Aber in Wirklichkeit gehen wir jetzt wieder zu den Anfängen zurück. Ich habe ja zu Beginn, vorhin als ich rübergelaufen bin, habe ich versucht, mich zu erinnern an die erste Vorlesung. Ich glaube, ich habe Burnsides Buch mitgebracht und ich glaube, ich habe daraus zitiert und erklärt, woher Darstellungstheorie kommt und warum irgendwie auch wichtig war, was da passiert und wie sich das entwickelt und was man da zeigen kann, um eine Motivation zu liefern, das weiterzuverfolgen. Sonst hätte es ja auch sein können, dass nach diesen ersten paar Definitionen das im Sande verläuft und niemand was macht. Und daran fühle ich mich jetzt wieder erinnert. In Kapitel 7 ist einfach immer nur gene endliche Gruppe und sonst ist nichts los. Definitionen und Konzepte funktionieren für unendliche Gruppen, ist es mir aber egal. Gut, Definition. Wir brauchen ein paar Begriffe, und das ist das, was ich meinte. Einfach nur schon mal gesehen haben, sich erinnern, viele kennen das schon. Wann heißt denn eine Gruppe einfach? Eine Gruppe heißt einfach, wenn sie selbst nicht trivial ist und die einzigen Normalteiler die Gruppe selber und die Einzelverhältnisse sind. Und eine andere Art, das zu sagen, ist, dass G genau 2 verschiedene Normalteiler hat, nämlich 1 und sich selbst. Die 1-Gruppe ist explizit nicht einfach, genauso wie 1 ja auch keine Primzahl ist. NT ist meine Abkürzung für Normalteiler, UW für Untergruppe. Und jetzt kommt eine andere Definition. Und ein bisschen ergibt sich dadurch auch eine philosophische Unterteilung. Die nächste Definition ist nämlich die der Auflösbarkeit. Und für auflösbare Gruppen gelten völlig andere Sachen und man macht völlig andere Dinge als für einfache Gruppen oder Gruppen, die nah dran sind, einfach zu sein. Ich erzähle vielleicht nachher, oder nein, lieber nicht nachher, sondern nächste Woche, warum.
ja, in der Hoffnung, dass es dann nicht eine Märchenstunde wird, zu was man in der Gruppentheorie so macht.
G heißt auch nicht wahr. Das kennen ja viele, Stichwort Galois-Theorie. Genau dann, wenn es ganz viel Zeug gibt mit ganz vielen Eigenschaften. Wir brauchen ein N aus N0. Und wir brauchen Untergruppen H0, H1 und so weiter bis Hn. Hn soll dasselbe, also Hn soll, also das wird also Untergruppen von G sein. Und jetzt schreibe ich hin, was alles gilt. Einmal soll gelten H0 ist die triviale Untergruppe und Hn ist die ganze Gruppe. Dann soll es so aufsteigend sein, H0 liegt in A1, bla 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 liegt in Hn. Und die sollen immer Normalteiler sein in der nächstgrößeren. Dann H0 ist normal in H1, ist normal in H2 und so weiter. Vorsicht, normal im nächsten heißt nicht, dass man auch noch in irgendeiner größeren Gruppe normal ist. Das ist also wirklich so zu verstehen, immer nur in der nächsten und mehr wissen wir nicht, haben wir keine Ahnung. Und dann brauchen wir noch was über die Faktorgruppen. Für alle J, Auswendung 1 bis N, ist die Faktorgruppe Hj, modulo Hj minus 1, abisch. Und wenn man möchte, also ich sehe zwei Möglichkeiten. Wenn man Galois-Theorie gehört hat, dann denkt man bei Auflösbarkeit an Auflösbarkeit durch Radikale und den Zusammenhang zu Polynomen und so. Man kann aber auch, das Wort auflösbar sich anders merken, man kann die Gruppe sozusagen auflösen in kleine Stückchen, die alle abelisch sind. Und wie sieht das aus? Machen wir mal ein Beispiel. Beispiel sind 1. Wir machen das ganz klein. Fangen wir mit einfach an. Jede Gruppe, deren Ordnung eine Primzahl ist, ist einfach. Denn das ist nicht die 1-Gruppe, denn die Ordnung ist eine Primzahl, das ist nicht 1. Wenn man irgendeinen Normalteiler hernimmt, dann ist es ja insbesondere eine Untergruppe. Mit dem Satz von Lagrange teilt die Ordnung dann die Ordnung der großen Gruppe, also die Primzahlen. Jetzt hat die Primzahl aber nicht so viele Teiler. Das heißt, die einzigen Untergruppen, die man findet, überhaupt, sind die 1-Gruppe und die große Gruppe. Und dann kann man auch nicht noch mehr Normalteiler machen. So, und dann noch ein Beispiel für eine Gruppe, die nicht einfach ist, A4. A4 ist nicht einfach, denn da sehen wir den so einen Normalteiler, der erzeugt wird von allen Doppeltranspositionen. Der hat Ordnung 4, das ist also nicht die triviale Untergruppe und auch nicht die ganze Gruppe. Dann gleich noch was zum Thema Auflösbarkeit. Fangen wir mal klein an. S3 ist auflösbar. Und ich benutze das, was da steht. N ist 2. H0 ist die triviale Untergruppe, die nur aus der Identität besteht. Für H1 nehme ich die Untergruppe, die von 1, 2, 3 erzeugt wird. Und für H2 nehme ich die ganze Gruppe S3. So, was habe ich jetzt? Die triviale Untergruppe liegt hier natürlich drin und ist davon auch ein Normalteiler. Die von dem 3-Zyklus erzeugte Untergruppe der S3 ist ein Normalteiler drin, ist die A3. Das heißt, das ist auch ein Normalteiler da drin. Damit sind dann A und B erfüllt. Und jetzt gucken wir uns die Faktorgruppen an. H1 modulo H0 ist eine Gruppe der Ordnung 3. Das ist arisch. H2 modulo H1 ist eine Gruppe der Ordnung 2. Das ist arisch. So haben wir die Auflösbarkeit. Und so haben wir die Gruppe zerschnitten in so Stückchen. Wir können es für A4 ja auch nochmal machen. A4 auch. Da habe ich sogar zwei Möglichkeiten, wie ich schnibbeln kann. Erstmal machen wir es hiermit zu ähnlichen Stufen. N gleich 2. H0 ist die triviale Untergruppe. H1
Wie groß sind die Faktorgruppen? Na, das hat auch eine 4. Und nur wenn der trivialste Gruppe ist, dann klar man auch eine 4. Gruppen dann um 4 sind alle. Und diese Faktorgruppe A4 mit Problemen hatten wir noch Ordnung 3. Kann man ausrechnen? Ist auch radisch. Man hätte jetzt aber das noch feiner machen können. Man hätte nämlich hier noch dazwischen eine Untergruppe der Ordnung 2 legen können. Die wäre nicht mehr normal ganz oben, aber immer noch normal hier drin. Und dann hätte man es zerschnitten in Stückchen der Größe 2, 2 und 3. Sowas geht häufig, dass man irgendeine Zerlegung sieht und dann sieht, dass man die noch irgendwie verfeinern kann. Bei S4 kann man auch noch weiter gucken. Und irgendwann ist dann Feierabend. Irgendwann sind die symmetrischen und alternären Gruppen nicht mehr auflösbar. Und das wissen hier viele. Alle arischen Gruppen sind auflösbar. Da haben wir halt schon eine Stufe. Fertig. Hat jemand dazu eine Frage? Hat jemand jetzt ein Beispiel im Kopf und ist nicht ganz sicher, ist es auflösbar oder nicht? Dann könnten wir das jetzt noch besprechen. Ansonsten würde ich das jetzt so mitgeben, um drüber nachzudenken, sich vielleicht zu erinnern an die Galois-Theorie, was hatten wir für Beispiele. Und nächste Woche geht's weiter. Bis dann.